ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Liebe Nora, heute würde ich gerne mit dir über Politik sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von der Mama Kompass Schlafberatung. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hi Oliver.
Die Woche fängt wieder an mit aller Anfang. Und letztes Wochenende war ja hier in München die große Demo auf der Theresienwiese, die ja sonst nur bekannt ist für Dinge wie das Oktoberfest und anderes. Aber diesmal war sie voll mit DemonstrantInnen. Ich konnte nicht hingehen, weil hier der Krankenstand immer noch zu hoch war in der Familie. Aber man hat es gehört. Und zwar bis hier. Der Wind stand günstig und man konnte einfach hören, dass da einfach gefühlt ein Viertel von München oder wahrscheinlich de facto ein Viertel von München auf der Theresienwiese war. Und das war irgendwie echt ein schönes Gefühl.
Ja, es gibt ja wirklich ganz beeindruckende Demos gerade überall, also in den Großstädten, ne, in Hamburg und Berlin und München, aber zum Beispiel auch hier bei uns in der Nähe in Offenburg waren vor ein paar Tagen 80.000 Leute auf der Straße. Das ist für so eine kleinere Wahnsinn. Stadt auch wahnsinnig viel. Mhm. Und ja, also mich macht das auch sehr, sehr glücklich, das so zu sehen, diese unzähligen Menschen, die da auf die Straße gehen und sagen, hier, wir müssen jetzt auch einstehen für Demokratie, wir müssen auch wirklich markieren, dass, ne, dieser Dammbruch sozusagen, der da im Parlament passiert ist mit dieser Abstimmung von Friedrich Merz, CDU und der FDP und der AfD, dass das sozusagen nicht einfach hingenommen wird, sondern dass es da wirklich auch so ein zivilgesellschaftliches Aufbäumen braucht, um zu markieren, dass das nicht so weitergehen kann. Das finde ich sehr gesund. Ich hatte vor kurzem eine Analyse gelesen, auch von einem Journalisten aus Österreich, der tatsächlich sagte, das ist ein richtig gutes Zeichen für das trotzdem noch relativ intakt sein der deutschen Demokratie. Solches Aufbäumen gegen dieses allmähliche nach rechts rutschen gab es nämlich zum Beispiel in Ungarn oder in Polen oder in Österreich in der Form so nicht. Und in Deutschland gibt's das in dieser großen Zahl sozusagen. Und das ist ein sehr hoffnungmachendes Zeichen, dass sozusagen eine Demokratie, ne, lebendig ist und für sich kämpft, indem die Menschen für sie kämpfen. Das fand ich so ganz schön. Und gleichzeitig merke ich eben auch immer bei solchen Demo-Sachen, dass dann schnell so schlechtes Gewissen anklopft bei mir, weil ich es selber total selten schaffe, zu solchen Demos zu gehen und auch teilweise bewusst nicht gegangen bin, weil Demo für mich fast immer bedeuten würde, ich muss mindestens ein Kind irgendwie mitnehmen. Also es wäre sehr selten möglich gewesen, das irgendwie allein zu machen. Und ich habe wirklich ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis zum Thema Kinder auf Demos.
Ja, verstehe ich, glaube ich. Also ich habe immer noch im Ohr, wie mein Kind hopp, 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 Atomkraft, Stopp ruft, als wir mal auf dieser Demo waren, nach Fukushima, als es darum ging, aus der Atomkraft auszusteigen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einerseits ist eine Demonstration oder was gewisserweise was Überwältigendes und ich weiß gar nicht, ob ich da mein Kind sozusagen diesen Gefühlen so einfach aussetzen will und zum anderen einfach natürlich auch der Sicherheitsaspekt. Also für mich ist halt so, ich war immer wieder auf Demonstrationen, ich bin ja körperlich relativ groß, das heißt, es gelingt mir ganz gut, glaube ich, so den Überblick zu bewahren, wo ist hinten, wo ist vorne, wo ist eng, wo ist weniger eng. Das, also ich bin da jetzt nicht tiefenentspannt auf Demonstrationen, wie generell, glaube ich, einfach nicht in größeren Menschenansammlungen. Und das überträgt sich ja dann so auf so dieses, wie heißt denn das, Schutzgefühl, das man seinen Kindern gegenüber hat. Oder auch den Menschen um einen herum. Das geht jetzt gar nicht nur um meine biologischen Kinderleins, sondern das sind halt viele Menschen. Und da muss man, finde ich, schon auch irgendwie gucken, ob das für alle passt.
Ja, genau. Also ich würde es wirklich auch differenzieren. Ich war als Kind auch mal auf Demos, aber wirklich eher so in einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Also ich bin ja sehr, sehr ländlich aufgewachsen und ich erinnere mich, als damals so in den 90er Jahren diese Baseballschlägerjahre so anfingen, im Sinne von, es gab so viel Kriminalität gegenüber Flüchtlingsheimen und es wurden so viele Asylbewerber zusammengeschlagen und so. Und da war das dann so, dass meine Mutter und ein paar andere Menschen auch aus unserem Umfeld so gesagt haben, wir müssen da jetzt mal was machen. Und dann wurde in unserer wirklich kleinen Stadt so eine Demo organisiert und ich erinnere mich daran, wie ich als Sechsjährige, würde ich sagen, in der Zeitung war mit einem Schild in der Hand, wo einfach nur stand, der Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und neben mir stand eine Freundin von mir und auf deren Schild stand, alle Menschen sind Ausländer fast überall. So, das war damals so, ne, dieser Claim irgendwie. Und dass ich da auch ein Gefühl von Stolz hatte und ein Gefühl von, wir tun hier das Richtige und das verstehe ich auch, worum es hier geht. Und es ist gut, dass wir das machen. Und gleichzeitig ist es immer schwer, sich genau zu erinnern, wenn man vielleicht erst 6 Jahre alt war. Aber ich würde sagen, wenn auf der Demo 30 Leute waren, war das viel, weißt du, also das war wirklich so ein ganz kleines Ding und fühlte sich halt kein bisschen bedrohlich an. Und ich hatte dann für mich durchaus daraus, aus dieser Erfahrung aber so mitgenommen, das ist eine gute Sache, auf Demos zu gehen mit Kindern, ne? Das gibt Kindern auch ein Gefühl von Empowerment und so. Und das erste Mal, dass ich dann aber mit Kindern auf eine Demo gegangen bin, war, als wir in Leipzig gewohnt haben, auf so eine Anti-Pegida-Demo. Okay. Und da habe ich dann gemerkt, als ich da war, ich habe das voll unterschätzt. Da gibt's dann ja 2 Demos und die werden von der Polizei getrennt. Und da gibt's ganz schön aggressive Stimmung teilweise. Und dann werden auch mal Bierflaschen geworfen von der einen Demo in die andere Demo. Und da habe ich dann so gemerkt, ich habe überhaupt nicht genug Demo-Wissen und Demo-Erfahrung, um meine damals noch wirklich kleinen Kinder da relativ sicher durchzulotsen. Und insofern ist Demo ist nicht gleich Demo, aber ich glaube, es ist schon wichtig, sich klarzumachen, ne, je nach Ort, je nach Demo auch, Demos sind nicht einfach ein netter Familienspaziergang, so, wo man mal eben mit dem Bollerwagen langläuft, so, sondern das ist auch trotzdem ein politischer Akt und wo man sozusagen für etwas einsteht, gibt es oft auch eine gewisse Gegenaggression oder Gegengewalt. Und man muss da echt auch sehr aufpassen und gerade auf Kinder natürlich nochmal besonders aufpassen, dass man da nicht auch auf eine ungute Weise in eine unsichere Situation kommt.
Ja. Ja, ist klar. Also genau, Demo ist nicht gleich Demo. Ich glaube, das auf der Theresienwiese war eher, nennen wir es vielleicht Kundgebung, weil sozusagen komm oder komm nicht. Es war jetzt nicht sowas wie, da ist irgendwo ein Aufmarsch und wir müssen jetzt versuchen, diese Straße irgendwie zu blockieren, dass die nicht durchkommen oder so. Also das sind natürlich komplett andere
Und es ist natürlich aber auch immer so eine Frage, kann und darf man Kinder für bestimmte, ich sag mal, politische Zwecke vereinnahmen? Also ich habe jede Menge FreundInnen, die als kleine Kinder gegen Atomkraft demonstriert haben, wirklich bevor sie überhaupt verstanden haben, was Atomkraft überhaupt ist, saßen sie halt schon irgendwo und hatten Schilder um den Hals und so. Und da merke ich auch so, dass natürlich der Impuls immer da ist, auch als Mutter zu sagen, na ja, aber mein Kind wird ja wohl für Klimaschutz sein oder so. Ich meine, wie kann man denn nicht? Ja. Und trotzdem weiß ich noch, ich war vor einiger Zeit mit meinen beiden jüngeren Kindern auch auf so einer ganz kleinen Fridays for Future Demo hier bei uns in der Kleinstadt und das ist wieder so, also da waren keine 1000 Leute da, aber es war so ganz süß und ich fand es irgendwie auch wichtig, den Kindern ja das auch zu zeigen und denen so eine Möglichkeit zu geben, da mitzudemonstrieren und meine Kinder waren total engagiert und haben vorher Plakate gemalt und so und was ich dann gemerkt habe, als wir dort waren, war, dass diese örtliche Fridays for Future Gruppe von sehr, sehr jungen Leuten betrieben wird, was ja super ist, die sehr, sehr niedlich marxistisch auch so ein bisschen nebenbei noch waren. Also die quasi dann so ein bisschen ihr Fridays for Future Engagement mit nieder mit den Kapitalistenschweinen so verknüpft haben. Und meine Kinder, ja, Kindergartenalter und Grundschulalter, voll mitgeschrien so bei diesen ganzen Slogans, nicht verstanden, wofür oder wogegen sie demonstrieren, aber fanden es halt spannend und cool. Und das war jetzt nicht schlimm. Also da waren jetzt keine Slogans dabei, wo ich sagen würde, oh mein Gott, wie konnten meine Kinder die je sagen? Aber ich fand es schon krass, dass ich so gemerkt habe, es entsteht dann so eine Gruppendynamik, irgendjemand schreit was, alle antworten, da machen Kinder mit, ne, das kennen die aus dem Kindergarten und was genau die dann da fordern, das können sie oft noch gar nicht erfassen und da ist natürlich der Schritt hin zu so einer gewissen Manipulierbarkeit, ne, und auch zu so einem gewissen Benutzen dann auch von Kindern nicht weit. Ich habe da so ein bisschen dran gedacht im Zuge dieser Bauernproteste, da saßen ja auch ganz viele kleine Kinder auf Traktoren und haben dann irgendwie Schilder gehabt im Sinne von rettet Papas Landwirtschaft oder ich will auch mal Bauer werden oder sowas, wo ich so dachte, ja, keine Ahnung, das ist ein 2-jähriges Kind, vielleicht würde das auch, wenn es erwachsen ist und sich das anschaut, worum es da genau ging, ne, bei dieser Politik zu sagen, wir dürfen konventionelle Landwirtschaft in dieser Form, wie sie jetzt ist, nicht mehr ganz so stark steuerlich subventionieren, wie es vorher war. Vielleicht würde da auch dieses Kind dann zu einem anderen Schluss kommen, als einfach mitzutröten, so mit seinen Bauern, Eltern, die da halt dann empört sind in dem Moment. Ja.
Ja, aber ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, dass wahrscheinlich Emotionalität auf Demos immer eine große Rolle spielt
Total.
Oder auf Kundgebungen. Also wahrscheinlich sind die Erwachsenen drumherum auch auf eine gewisse Weise emotional aufgewühlt oder empfänglich für einen Slogan oder für eine Verkürzung von bestimmten Thesen. Also ein großes politisches Debattenfeld entsteht da jetzt ja wahrscheinlich eher nicht auf so einer Demonstration, dass man so am Rande mit Leuten, die nur zuschauen, dann in eine tiefe inhaltliche Diskussion einsteigt. Also ich verstehe dich gut, deswegen habe ich es vorhin eben auch so ein bisschen ironisiert, als ich von dieser Atomkraftdemo erzählt habe. Man selber ist sich ja seiner Position nicht so ganz 100% sicher und dann schleppt man auch noch seine Kinder mit hin. Ja.
Und gleichzeitig, ne, also bürgerschaftliches Engagement halte ich für wichtig, aber ich finde es eben auch wichtig, sich klarzumachen, auf eine Demo gehen, ist eine Form sozusagen Flagge zu zeigen und es gibt auch ganz viele andere und gerade Familien mit Kindern, ich erlebe das vor allem bei vielen Müttern so in meinem Umfeld, haben manchmal richtig so ein schlechtes Gewissen, dass sie sozusagen das Richtige nicht geschafft haben, nämlich zum Beispiel auf die Demo zu gehen und da versuche ich immer dafür zu sensibilisieren, dass ja, Demos wichtig sind, aber sich im persönlichen Umfeld zeigen und mit Menschen in Austausch kommen über Politik, über Werte, was werde ich wählen, was werde ich nicht wählen und warum. Das kostet oft sehr viel mehr Kraft und Mut, als sich sozusagen in eine Gruppe Gleichgesinnter zu stellen mit einem Plakat.
Genau.
Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, ist das in der Demokratie mindestens genauso wichtig. Weißt du, einfach sich sozusagen an dem Ort, wo man ist, zu zeigen. Jede Person, die rausgeht und sagt, ich finde es wichtig, demokratisch zu wählen, ist in gewisser Weise eine Mini-Demo, die sozusagen einsteht für Demokratie und Menschenrechte. Und ohne Demonstrationen jetzt in irgendeiner Weise abwerten zu wollen, es gibt ja durchaus auch Analysen, dass eben Demonstrationen mit lauter Gleichgesinnten auch dazu führen können, dass man sich regelrecht berauscht daran, wie gut man das jetzt gemacht hat, ne? Und der persönliche Einsatz ist sehr, sehr gering für viele Menschen, ne? Weil man geht wohin, wo alle sind wie man selbst und alle das Gleiche richtig finden und dann kann man sich gegenseitig so ein gutes Gefühl geben dabei. Und wenn das dann dazu führt, dass man sagt, jetzt habe ich ja meinen Teil getan für die Demokratie, jetzt muss ich ja mit niemandem mehr sonst reden, kann das sogar kontraproduktiv sein. Ne? Also wir demonstrieren das super, aber es entbindet uns in gewisser Weise nicht von der Verantwortung, da wo wir sind und da wo wir stehen, aufzustehen für Demokratie und Menschenrechte und unsere Grundordnung letztlich in diesem Land, ne? Und alles, was wir hier uns sozusagen aufgebaut haben an Rechten und an einem Miteinander, das auf einer bestimmten Wertebasis aufbaut.
Das geht ja bis hin zu, ne, dieses nur ein Like klicken reicht nun mal nicht und trotzdem ist es doch auch ein Akt der politischen Äußerung. Also ich glaube, dass
absolut
alles, was da geschieht und was jede und jeder da tut, ist halt letztlich auch vielleicht ein Ausdruck von Neugierde, um zu sagen, Moment mal, was geht denn hier eigentlich ab? Und aber auch, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Oder ich bin ja Teil dieses Systems. Also es ist eines meiner staatsbürgerlichen Rechte ist, auf diese Straße zu gehen. Oder ein anderes meiner staatsbürgerlichen Rechte ist, sich mal genau damit zu beschäftigen, wie funktioniert überhaupt ein demokratischer Meinungsfindungsprozess hier ganz konkret in meiner Kommune vor Ort. Ich erlebe da oft so einen großen Schritt zwischen die da oben in Berlin und wieso fährt denn eigentlich nachts in München kein Bus mehr oder irgendwie sowas, ja? Also was aber auf sehr ähnlichen Mechanismen aufbaut, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, total. Und es gibt leider sehr viele Menschen, die insgesamt Politik, also schon das Stichwort Politik als langweilig, lebensfremd, will ich mich nicht mit befassen, ist eh nur frustrierend, so, ne, abgespeichert haben. Und das nimmt natürlich auch dann jede Lust, sich an solchen Meinungsbildungsprozessen zu beteiligen. Sehr viele Menschen haben irgendwann mal in ihrem Leben die Erfahrung gemacht, dass sie irgendein Anliegen hatten, das ihnen persönlich wichtig war, ob das darum ging, dass irgendwo ein Zebrastreifen hin sollte oder dass, ne, ein Einkaufszentrum irgendwo gebaut oder nicht gebaut werden sollte oder was auch immer. Und dann haben sie sich engagiert und haben gesagt, ich will das oder ich will das nicht. Und es ist trotzdem passiert. Und daraus schließen dann Leute oft so dieses, es bringt doch eh alles nichts, die da oben machen, was sie wollen. Und Demokratie ist halt wirklich ein Ausdauersport. Ne? Also man muss sozusagen aushalten, dass immer wieder Dinge passieren, die man nicht will und dass es trotzdem wichtig war, gehört zu werden, zu kämpfen, an diesem Meinungsbildungsprozess Anteil gehabt zu haben. Und ja, das ist aber schwierig. Und ich selber muss ehrlich sagen, dass ich als junge Frau auch nicht wahnsinnig politisch war, sondern dass ich schon wusste, also es gehört sozusagen zum guten Ton, auch nicht unpolitisch zu sein. Und natürlich bin ich als Studentin auch mal mit auf eine Demo gegangen gegen Studiengebühren, weil da waren alle und ich wollte dann auch nicht hingehen. So. Aber es war sehr lange so ein Gefühl von, mir geht's doch eigentlich gut, mein Leben ist doch eigentlich okay, wer da an der Macht ist, das hat für mich ja jetzt nicht so eine hohe Relevanz irgendwie, ne? Und das ist erst, als ich älter wurde, Mutter wurde, gemerkt habe, solche Themen wie, kriegt man Elterngeld oder kriegt man kein Elterngeld, spielt einfach eine Rolle auch, ne, für einen. Und das entscheiden Menschen in politischen Ämtern so. Das hat mich stärker politisiert. Auch sowas wie Gleichstellungspolitik wurde für mich erst wirklich begreifbar als wichtiges Thema, als ich eben auch gemerkt habe, es gibt da krass unterschiedliche Voraussetzungen für Männer und für Frauen, gerade auch mit Kindern, um sozusagen Beruf und Familie zu vereinbaren und zwar auf die Weise, wie es für sie auch wünschenswert ist und so weiter. Wohnraumpolitik, all solche Dinge, das hatte ich davor nicht so auf dem Schirm und ich bin da sehr dankbar drum, dass ich dann relativ leicht trotzdem die Ressourcen zur Verfügung hatte, um mich politisch so zu bilden, dass ich dann auch das Gefühl hatte, ich kann jetzt an so einem politischen Prozess Anteil nehmen. Na, also ich hatte, meine Eltern sind beide unter anderem auch Politiklehrer und ich habe sozusagen das Basiswissen, ne? Also wie funktioniert eine Wahl, wie funktioniert Demokratie, was bedeutet Mehrheitswahlrecht, was bedeutet Verhältniswahlrecht, und das hatte ich alles ganz gut mitbekommen und ich konnte dann in dem Moment, wo ich sozusagen politisiert war durch mein Leben, sofort quasi darauf zurückgreifen, ne, auf diese Vorbildung und sagen, okay, dann muss ich was ändern, dann muss ich in eine Partei eintreten, dann muss ich hier Wahlkampf machen, dann muss ich da das machen und dann geht das los. So. Und ich glaube, dass dieser Schritt zu sagen, mich stört was, und ich habe aber sofort auch eine Idee, was ich damit tun kann im Rahmen eines politischen, demokratischen Prozesses, dass das bei vielen Menschen wahrscheinlich nicht so ist.
Ah, das ist spannend. Okay, weil bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen anders, aber das können wir später besprechen. Du sagst also, es ist eine Frage von, vielleicht brechen wir es einfach nochmal ein bisschen runter, oder? Also du sagst, es ist eine Frage von einmal kurz müsste man in 60 Sekunden schon verstanden haben, wie Mehrheitsbildung funktioniert.
Ja, so, wie unser politisches System funktioniert.
Um überhaupt zu verstehen, welche Rolle habe ich da drin. So,
okay. Ja.
Ich habe ja gesehen, du hast ja die letzten Wochen auf Insta ja auch so ein bisschen politische, sagen wir mal, nicht nur, du hast ja nicht nur Stellung bezogen, sondern du hast ja auch so ein bisschen aufgeklärt und hast um Fragen gebeten, einfach zum politischen Mehrheitsfindungsprozess, sage ich jetzt mal. Was waren denn so die Top 3 Fragen, wo du sagtest, das kam oft und das habe ich dann einfach nochmal kurz hier für alle beantwortet?
Ja, also es waren teilweise wirklich so Basics. Eine Frage, die ganz oft kam, war, wie entscheidet sich denn jetzt wirklich, wer Kanzler bzw. Kanzlerin wird? Und da haben sehr, sehr viele Leute die Vorstellung gehabt im Kopf, es gäbe im Deutschen Bundestag quasi so eine Art Kampfabstimmung zwischen verschiedenen Kanzlerkandidaten. Und dann wählt der ganze Bundestag sozusagen nach Gusto und die Person, die die meisten Stimmen bekommt, wird Kanzler oder so. Und dann gab es da eben dann mehrere Menschen, die mir schrieben, ich möchte gerne Robert Habeck als Kanzler sehen, deswegen wähle ich die Linke. Weil ich glaube, wenn die Wahl haben zwischen den 3 Kanzlerkandidaten, die es aktuell ja gibt im demokratischen Spektrum, dann wählen die sicher Habeck und nicht Scholz oder Merz. Und dann zu sagen, nee, so funktioniert das nicht. Ein Kanzler wird in Deutschland in unserer demokratischen Praxis gewählt von den Koalitionsparteien, die sozusagen sich gemeinsam geeinigt haben, wir wollen diese Regierung gemeinsam stellen. Und dann wird die Spitzenperson der stärksten Fraktion innerhalb dieses Bündnisses Kanzlerin oder Kanzler.
Also nochmal, einfach nur, wir brauchen erst ein Bündnis, typischerweise ein Mehrheitsbündnis von verschiedenen Parteien im Bundestag. Die einigen sich auf, wir wollen Regierung machen, weil dann würden sie bei einer Abstimmung die Mehrheit kriegen. Und die Partei in dieser Koalition, die die meisten Sitze im Bundestag hat, schickt ihren Spitzenmann oder ihre Spitzenfrau vor und der oder die wird dann Kanzler, Kanzlerin.
Genau. Genau. Und das ist ja zum Beispiel wichtiges Wissen, ne, zu sagen, es geht nicht darum, dass sozusagen alle quer durch die Bank da dann für oder gegen eine Person stimmen, sondern es geht erstmal um diese Bündnisfähigkeit. Und eine Person kann auch nur dann Kanzlerin oder Kanzler werden, wenn ihre Partei eine Bündnispartnerin, einen Bündnispartner findet im Spektrum, außer eine Partei hat die absolute Mehrheit, also mehr als 50% aller Sitze. Und das ist ausgesprochen selten und bei der aktuellen Bundestagswahl also absolut ausgeschlossen, dass irgendeine Partei das schaffen wird. So, ja.
Es ist also ein Unterschied, ob ich will, dass eine bestimmte Partei im Bundestag vertreten ist, im Sinne von deren Meinung, deren Haltung soll im Bundestag gehört sein. Und wen will ich zum Kanzler, zur Kanzlerin sehen?
Ganz genau. Ja, und es ist ja total valide, zum Beispiel zu sagen, mir ist es wichtig, dass die Linke im Bundestag sitzt, auch als starke Opposition. Ich möchte, dass sie den Regierenden auf die Finger schaut, dass sie kontrolliert, was die machen. Man kann mit diesen sogenannten kleinen Anfragen im Bundestag ganz viel ans Licht bringen, was auch in einem demokratischen Prozess wichtig ist. Aber zu sagen, ich will eine starke Linke im Bundestag und ich will Habeck als Kanzler und deswegen will ich links, weil dann schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? So funktioniert das halt nicht, sondern man muss sich quasi entscheiden. Letztlich will ich sozusagen Robert Habeck wählen, dann wähle ich die Grünen, ja, oder will ich die Linke wählen, dann wähle ich die Linke. Und das war zum Beispiel auch ein Thema, dass mich mehrere Leute wirklich gefragt haben, ja, aber wenn ich jetzt mal einen Wahlzettel angucke, da steht Robert Habeck gar nicht drauf. Wie kann ich den denn dann überhaupt wählen? Und dann sich sozusagen klar zu machen, ne, Habeck ist jetzt so das Gesicht der Grünen, so wie Scholz im Moment das Gesicht der SPD ist und Merz das Gesicht der CDU, aber die Stimmen, ne, in der Kanzlerfrage sozusagen, die gebt ihr über die Zweitstimme ab und zwar an die Partei. Und die Zweitstimme ist die wichtigere, bedeutend wichtigere Stimme in der Bundestagswahl. Mit der Erststimme schickt ihr euren Direktkandidaten oder Direktkandidatin in den Bundestag, sozusagen, wer euren Wahlbezirk repräsentieren soll. Aber viel entscheidender sozusagen für das Mehrheitsverhältnis im Bundestag, welche Fraktion wie viele Sitze bekommt, ist die Zweitstimme. Und dann habe ich ein bisschen noch die Wahlrechtsreform erklärt, dass es jetzt keine Überhangmandate mehr gibt, was das bedeutet. Letztlich auch erklärt, dass dadurch die Erststimme noch mal weniger wichtig geworden ist. Also die Wahlrechtsreform jetzt besagt, dass quasi der Bundestag limitiert ist auf eine bestimmte Zahl an Abgeordneten, mehr können nicht rein. Und wenn jetzt rein theoretisch von einer Partei mehr Menschen ein Direktmandat holen, also die Mehrheit bekommen der Erststimme in ihrem Wahlbezirk, als ihnen Sitze zustehen, parteilich gesehen, dann kommen die trotzdem nicht in den Bundestag. Sondern es wird sozusagen aufgefüllt, ne, der Bundestag, wenn eine Partei 120 Sitze hat, dann kommen praktisch 120 Leute da rein und danach ist einfach Schluss. Und davor gab es eben diese Überhangmandate, dann kamen quasi alle rein und dann mussten aber die anderen Parteien auch mehr Leute reinlassen, damit das Verhältnis wieder stimmte. Und dann gab es irgendwie so Riesenbundestage, ne, also mit einfach unendlich vielen Leuten drin. Und dann wurde jetzt eben von der Ampel gesagt, das müssen wir verschlanken, das ist ja auch ein Kostenfaktor. Ich sehe das trotzdem an manchen Stellen auch ein bisschen kritisch, aber ich habe es einfach erstmal erklärt. Und wenn man sich das aber klar macht, die Erststimmen, da gilt das sogenannte Mehrheitswahlrecht, also da gewinnt einfach eine Person diesen Wahlkreis und alle anderen Stimmen fallen quasi unter den Tisch, dann kann man an manchen Stellen ein bisschen strategisch steuern und sagen, wenn ich in Bayern wurde und da hat ein CSU-Mensch traditionell 40% und eine SPD-Person liegt bei 35%, dann kann ich sagen, hey, ich versuche die zu stärken, ne? So, das kann man machen, Erststimme Volt zu wählen oder irgendwas kann man auch machen, aber da passiert halt exakt gar nichts mit. Also alle Stimmen, die nicht sozusagen
den Abgeordneten wählen oder die Abgeordnete sind einfach für die Katz.
Und sind dann für die Katz, genau. Und gleichzeitig kann man das trotzdem machen, auch symbolisch. Also ich weiß in unserem Wahlkreis, dass mit praktisch absoluter Sicherheit da auch der CDU-Dude in den Bundestag gehen wird und ich werde trotzdem den grünen Direktkandidaten unterstützen, damit der einfach auch einen Anerkennungserfolg sozusagen für seinen Wahlkampf bekommt, dann vielleicht mit 8% der Stimmen oder sowas, ne? Weil ich ja trotzdem denke, ja, ich kann mit der Erststimme nichts ausrichten im Sinne von ändern, wer in den Bundestag kommt, aber ich kann ein Zeichen setzen, was ich irgendwie mir wünschen würde für meinen Landkreis oder für meinen Wahlkreis. Und ach ja, es sind so viele Sachen, die man einfach erstmal erklären muss,
Aber es sind ja eigentlich gar nicht so viele. Also verstehst du, ich möchte ja auch verhindern, dass wir jetzt so klingen, als wäre das irgendwie so eine total komplizierte Geschichte, nein, sondern man muss halt einfach mal verstanden haben, es gibt zwei Stimmen, die Erststimme, wie erklärt, die Zweitstimme, wie erklärt und gut ist. Und ansonsten ist ja dann die Frage, was für Mehrheiten da entstehen oder wer da sozusagen eine Koalition bildet. Das ist dann mehrstufiges und dann auch nochmal in sich kompliziertes Verfahren. Aber damit haben wir erstmal als WählerInnen erstmal nicht mehr so viel zu tun.
Genau, wir können es runterbrechen, darauf zu sagen, gerade sowas wie taktisches Wählen im Sinne von, was mache ich mit der Erststimme, was mit der Zweitstimme, wird auch oft so ein bisschen überbewertet. Gerade auch in der medialen Landschaft gibt es da wahnsinnig viele Artikel drüber, wie man das möglichst strategisch einsetzt. Fakt ist, was wirklich wichtig ist, ist die Zweitstimme. Und wenn ich unsicher bin, was ich wählen soll, aber ich finde eine Partei die beste für meine Belange so, dann wähle ich mit beiden Stimmen die Partei. Und ob das dann beide Stimmen SPD ist oder beide Stimmen Linke oder beide Stimmen Grüne, ne, das ist ziemlich persönliche Entscheidung, klar, aber es ist sozusagen nicht so kompliziert und bevor man sich nachher vertut, was Erst- und was Zweitstimme ist und was wählt, was man gar nicht wählen wollte, so macht man es lieber so. Was mir noch ein wichtiger Punkt ist, weil den auch viele Menschen nicht auf dem Schirm hatten, ist, dass man sich klar machen muss, ne, bei der Bundestagswahl werden ja erstmal die Prozente ausgezählt von allen abgegebenen Stimmen, dann gibt es immer noch mal ein paar Prozent Wahlstimmen, die entfallen auf Parteien, die nicht in den Bundestag kommen. Na, also wenn wir jetzt die aktuellen Prognosen angucken, entfallen ungefähr 4% der Stimmen auf BSW, 4% ungefähr für die FDP, ungefähr 6-7% auf Sonstige, was dann einfach Kleinstparteien sind, die nicht in den Bundestag kommen. Und dadurch steht dann ja dann, ne, bei diesen Fernsehbalken dann eben sowas dabei wie die CDU hat 28% der Stimmen bekommen oder die SPD hat 16 oder so. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die sagen, ja, aber dann kann es ja gar keine Mehrheiten geben, weil die kommen ja dann nie auf 50%. Und es ist sehr wichtig, sich klarzumachen, diese Mehrheit, die muss sich nur ergeben aus den Sitzen im Bundestag. Das heißt, wenn von 100% der abgegebenen Stimmen 15 nicht in den Bundestag kommen, dann ergeben diese 85% der abgegebenen Stimmen wieder 100% im Bundestag sozusagen. Verstehst du, was ich meine? Also eine absolute Mehrheit im Bundestag nach den aktuellen Umfragen hätte eine Fraktion mit ungefähr 43% der Stimmen oder so, nicht mit 50. Ich erzähle das deswegen so ausführlich, weil immer wieder jetzt gerade aus so rechten Echokammern auch dieses Narrativ gefördert wird, zu sagen, die AfD ist so stark mit ihren 20%, es ist gar nicht mehr möglich, dass es sozusagen eine Regierung an ihr vorbeigeben kann, weil wie sollen die anderen Parteien auf 50% kommen? Und das ist einfach nicht wahr. Also diese 20% für die AfD sind zu viele, aber das sozusagen, ne, das sozusagen gesetzt ist, dass man mit der AfD koalieren muss, das ist völliger Unsinn. Und an dieser Stelle auch noch mal kurz erklärt, es gibt auch, gerade aus rechten Echo kann man immer wieder so diese Fantasie, wenn eine Partei die meisten Stimmen bekommt, hat sie automatisch das Recht, die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler zu stellen. Also es gibt ganz viele AfD-Leute, die gerade so sagen, wir müssen einfach gucken, dass wir mit der AfD an der CDU vorbeiziehen. Und dann gibt es die Kanzlerin Alice Weidel so. Und auch das ist einfach nicht wahr. Ja, selbst wenn die AfD, Gott bewahre, bei 30% stünde, ja, könnte sie keine Kanzlerin, keinen Kanzler stellen, wenn es nicht eine andere Partei gäbe, die mit ihr zusammenarbeiten würde, um ihre Kanzlerkandidatin zur Kanzlerin zu wählen. Solange diese Brandmauer, ja, einigermaßen steht, dass man sagt, niemand wählt die zur Kanzlerin, können die nicht einfach die Macht an sich reißen. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, die Zahlen runterzubringen, ne, die bekommen in den Wahlen.
Genau, das erklärt sich ja auch aus dem, was wir vorhin hatten. Du brauchst eine Koalition und die Koalition hat die Mehrheit und diese Koalition stellt dann eben den Bundeskanzler.
Genau, und klar ist auch, eine einzelne Stimme von mir als Person fühlt sich in dieser riesen Gemengelage, ne, mit Millionen Wahlstimmen oft total irrelevant an. Und das ist sehr frustrierend, wenn man so das Gefühl hat, ich und alle meine Freunde wollen das und das. Und wir wählen ja auch alle dafür, aber irgendwie scheint trotzdem alle anderen was anderes zu wollen. Und es macht gefühlt gar keinen Unterschied, was wir wählen. So. Und ich glaube, das ist die große Gefahr einer Demokratie, dass man oft so das Gefühl hat, was bringt schon meine kleine Stimme? Und einerseits, ja klar, ist das halt eine Stimme von Millionen. Und andererseits, ne, wie das so ist, viele, viele kleine Stimmen machen in der Summe dann trotzdem viel aus. Und wenn jede Person, die demokratisch wählt, eine andere Person motiviert, die vielleicht nicht zur Wahl gegangen wäre oder unsicher war, auch demokratisch zu wählen, haben sich auf einmal die Stimmen verdoppelt. So, und daran müssen wir einfach denken. Mhm. Es ist manchmal frustrierend, in der Demokratie zu leben. Es ist manchmal auch frustrierend zu merken, die Menschen, mit denen wir gemeinsam in einem Land leben wollen, oft völlig andere Dinge vielleicht als wir selber. Mir geht es selbst manchmal so, dass ich durch die Stadt laufe und denke, okay, jede dritte Person hier will gefühlt anscheinend das Gegenteil von allem, was ich gut finde. Ja? Und trotzdem, glaube ich, dürfen wir nicht aufgeben und nicht das Vertrauen verlieren, dass dieser demokratische Prozess, so unperfekt er ist, das Beste ist, was wir haben. Es gibt kein besseres politisches System.
Um ehrlich zu sein, für mich ist das der Abgesang gar nicht so nah, also im Sinne von unbedingt eine demokratische Partei wählen, sonst, für mich steht das gar nicht außer Frage. Für mich steht immer noch mehr im Vordergrund eigentlich dieses, welche Partei, bis auf sozusagen den irren Rand, ist denn die Partei, die für mich aus meiner persönlichen Perspektive das bessere Konzept hat. Also mein politisches Learning dann war so dieses, es gibt halt einfach Olivers Partei nicht. Es gibt also keine Partei, verdammt nochmal, die alles so will, wie ich das will. Ja? Und ich finde manchmal Aufrufe, die zu kurz, dass man nur sagt, ja, Hauptsache, ja, von mir aus wählst du FDP, Hauptsache du wählst nicht den extremistischen Rand. Das kommt mir fast immer ein bisschen zu kurz, weil ich denke, nee, genau, ich muss doch eine Partei finden, die für möglichst viele meiner Werte, meiner Überzeugungen, meiner Träume, meiner Hoffnungen für mich, für mein soziales Umfeld, wo ich vermute oder glaube oder hoffe, dass sie ähnlich ticken, wie so meine Beliefs sind. Das ist eigentlich für mich so mehr der, ich finde so dieses Hauptsache nicht die, aber der Rest wurschtelt sich dann schon irgendwie zusammen. Das gibt mir zu wenig Futter für mein Hirn. Ja, also da möchte ich lieber auch mit irgendjemandem diskutieren und sagen, come on, also was machen wir denn jetzt mit? Wollen wir jetzt einfach irgendwann mal anfangen umzuverteilen oder was machen wir denn jetzt mal mit der Bahn, dass die einfach mal wieder funktioniert? Das sind so Themen, wo ich glaube da, hey, can we talk about that please?
Sonst, ja.
Ja, das bewegt mich mehr, so wenn ich so denke, neben diesem Gefühl der Ohnmacht, dass man nur eine kleine Stimme hat und so. Aber wenn ich den Staatsbürger Oliver raushole, dann denkt der so, ja, also wo geht's denn in die Richtung, wo ich gerne hinwollen würde, so.
Ja, nee, und ich glaube, dass es beides gleichzeitig war. Also ich glaube, es ist sozusagen wichtig, sich dafür zu sensibilisieren, dass der unsympathische rechte Rand ausgesprochen gut darin ist, seine Leute zu mobilisieren. Also die gehen zur Wahl und die haben auch nicht spontan keinen Bock oder spontan keine Zeit, sondern die sind mobilisiert. Die haben gerade das Gefühl, sie können was reißen. So. Und der demokratische Part, sag ich mal, in unserem Land, ja, also die große Mehrheit, die diese Demokratie in ihren Grundfesten bewahren will, wie auch immer ganz genau, da gibt es sehr engagierte Leute, die natürlich auch selbstverständlich zur Wahl gehen und es gibt so unentschiedene, gucke ich mal, weiß ich auch nicht genau, vielleicht gehe ich auch einfach gar nicht wählen oder ich mache meine Stimme ungültig, weil ich bin mit niemandem so richtig zufrieden, Leute. Mhm. Und es gibt Untersuchungen dazu, dass eben ein Großteil der Nichtwählenden, also jedes Mal bei der Bundestagswahl, aus dem im Grunde genommen demokratischen Spektrum kommt, aber eben von so Leuten, die nicht besonders involviert sind, nicht das Gefühl haben, dass Politik für sie einen großen Unterschied macht und einfach auch so ein bisschen gleichgültig sind im Sinne von, ja, wenn ich es dann schaffe am Sonntag, gehe ich vielleicht hin, aber ach, jetzt ist schon 18 Uhr, naja, egal. So. Und deswegen ist, glaube ich, immer dieser Appell zu sagen, wählt im Zweifelsfall irgendwas, Hauptsache nicht die, so. Das geht so ein bisschen an Leute, die sonst gar nicht wählen würden. Und gleichzeitig glaube ich, genau wie du sagst, wenn man nur immer gegen was ist, ist das nicht inspirierend, gibt das kein Futter für das Gehirn und auch nicht für das Gefühl von, ich kann wirklich was verändern. Und es wurde ja jetzt viel drüber gesprochen, dass der US-amerikanische Präsidentschaftswahlkampf auch an manchen Stellen daran gekrankt hat in gewisser Weise, dass sozusagen es immer so dieses Dagegen gab, ne, so dieses wählt mich, um Trump zu verhindern, so als Botschaft. Und das reicht aber nicht, sondern man muss ja auch eine Vision entwickeln, wofür stehe ich denn? Und das ist tatsächlich was, wo ich denke, ja, das ist total wertvoll und wichtig zu sagen, was sind meine Grundwerte, wo wünsche ich mir, dass unsere Gesellschaft hingeht in Sachen soziale Gerechtigkeit, Klimapolitik, ja, meinetwegen Steuergerechtigkeit, Arbeitsplätze, Wirtschaft, also das können ja auch unterschiedliche Schwerpunkte sein. Und dann zu sagen, welche Partei bringt mich da am ehesten hin? Und es gibt ja dieses Bild für demokratische Wahlen, das ich ganz gut finde, das relativ häufig verwendet wird, dass man so sagt, also deine Partei, die du wählst, ist nicht dein Taxi, die dich exakt dahin bringt, wo du hin willst, sondern ist eher wie so ein Bus. Und du nimmst halt den, der am ehesten dich in die Ecke bringt, wo du schon mal weiterkommst. So. Und ich finde das ganz hilfreich.
Sehr gut.
Ja?
Ist wie bei der Bahn, ne? Wenn sie dich fährt, zumindest in die Richtung.
Ja. Zumindest schon mal nach Süden. So.
Ja, und, genau.
Und gleichzeitig merke ich eben auch, dass ich mit diesem Busbild ganz gut was anfangen kann, weil ich für mich, sage ich mal, so ein bisschen meine politische Heimat gefunden habe. Ne? Also ich bin ja bei den Grünen, ich spreche da auch offen drüber und erzähle da auch auf Insta manchmal davon. Und ich finde deswegen nicht alles gut, was die Grünen machen. Erst recht nicht in jedem Kommunalparlament oder in jedem Bundesland oder jede einzelne Entscheidung. Und jede Person, die in der Partei ist, hasst das ja, wenn sie das offenlegt und erstmal jemand kommt und sagt, und warum hast du nicht da Stellung bezogen? Ne? Weil es gibt immer was an der eigenen Partei, was man auch blöd findet. Und es gibt ja auch in Parteien unterschiedliche Flügel, ja, die dann auch untereinander Themen auszuringen, aber ich für mich habe sozusagen das Gefühl, ne, so eine Partei, wo ich zu 80% mich und meine Werte repräsentiert sehe, habe ich gefunden und deswegen ist es für mich nicht schwer, in diesen Bus zu steigen, weil der mich ziemlich nah dahin bringt, wo ich auch hin will. Und mir haben halt viele Leute in der letzten Zeit geschrieben, ne, diese Busanalogie verwendend, dass sie sagen, ich habe das Gefühl, ich stehe an der Bushaltestelle, es gibt einen Ort, da will ich hin und keiner der verfügbaren Busse fährt auch nur annähernd in die Richtung. Und ich vertraue auch keinem der Busfahrer. Und ich habe das Gefühl, die lügen mich eh alle an. Und die sagen, sie fahren dahin und dann fahren sie in die andere Richtung. Und also, ne, und da habe ich dann so gemerkt, dass mich das auch in eine große Verzweiflung fast gestürzt hat in diesen direkten Kontakten, weil ich so dachte, wie kann denn eine Demokratie funktionieren, wenn eine Person sich anguckt, dass trotzdem ziemlich breites Spektrum demokratischer Partei, das wir aktuell so haben. Und dann sagt, ich vertraue niemandem von denen mehr. Und für mich ist da auch nichts dabei. Also bei all diesen Parteien.
Also ich kann jetzt ja nur von spontan laut nachdenken. Also es könnte einfach sein, also erstens ist es natürlich für dich auf gewisse Weise Art jetzt leichter, weil du hast eine Heimat gefunden und du kannst für diese politische Heimat auch stehen und sprechen und das unterstützt dich ja irgendwie auch in deiner politischen Haltung. Wenn dir jemand, der das nicht hat, zunächst ja erstmal noch nicht irgendwo angedockt ist. Und zum anderen würde ich mal vermuten, dass es vermutlich Erfahrungen sind mit der Gesellschaft oder dem Kapitalismus oder dem näheren Umfeld oder der Fürsorge oder auch einfach wo ein Schutzversprechen des Staates, Staatsversagen klingt immer so groß, aber halt sozusagen, du gehst zur Polizei, zeigst jemanden an und dann passiert nichts. Oder dein Schulbus fährt halt einfach immer noch nicht. Dass so ein Erlebnis oder einfach ein Erlebnis von, ich stehe in dieser Gesellschaft so ein bisschen daneben, weil bei mir einfach das Geld immer knapp ist. Also ich könnte mir vorstellen, wie du weißt, bin ich auch für sowas überhaupt nicht ausgebildet, dass so ein Erlebnis oder solche Erlebnisse relativ schnell dazu führen können, dass man sagt, ja, ihr mit eurem ganzen gut gelaunten Scheiß. So. Ich glaube, verstehen zu können, wie man diese Haltung einnimmt, nehmen kann. Und wenn ich dann diese Haltung hätte, dann ist natürlich die große Frage, wo kommt denn dann der Bus her, der mich dann wieder sozusagen irgendwohin abholen darf? Weil ich müsste es ja erstmal zulassen, dass mich jemand wieder berührt, bewegt, begeistert.
Genau.
Also, vielleicht ist es in dem Moment auch ein Zustand hoher Individualität, sage ich mal, in der man einfach verharrt und sagt, nö, Leute, nö. Aber das kann sich natürlich dann selbst verstärken und vor allem ist das für mich keine Antwort, dann zu sagen, so und jetzt fuck you all, jetzt wird irgendwie extrem gewählt oder irgendwie so. Das ist für mich nicht die Antwort drauf, aber ich kann mir herleiten, wie man in so einen Zustand erstmal reingerät und vielleicht waren wir da alle auch schon mal, dass wir irgendwann dachten, das würde ich ja schon gerne machen, aber den oder die als Kanzlerin,
manchmal ist ja auch Politik irrational. Ich habe auch schon mit Parteien gehadert, die eigentlich total super sind, aber die hatten ein bestimmtes politisches Thema, wo ich einfach wusste, das geht gegen mein ganzes Gut. Und ja, dann bist du ja raus in dem Moment. Ja,
ja,
wo,
ja,
auch wenn
ja
der ganze Rest der Partei
irgendwie
ganz super
sein. Wir wären
ja
alle auch viel emotionaler, als wir uns das oft eingestehen. Ne? Also natürlich haben wir sozusagen, wenn man uns fragt, oft gute Argumente zur Hand, warum wir eine Partei wählen. Aber es gibt da auch Untersuchungen dazu, dass natürlich auch sowas wie sympathisch ist uns welche Person, wie glaubwürdig wirkt auf uns wer, wie sehr fühlen wir uns selbst gesehen und repräsentiert in einer bestimmten Partei oder in einer bestimmten Regierung, das spielt eine total große Rolle und man merkt das an ganz vielen Stellen. Also zum Beispiel hat ja die AfD ganz, ganz lange das TikTok-Game sehr dominiert. Ne? Also die haben diese ganzen Clips rausgehauen, die vor allem auch junge Männer ansprechen sollten und waren damit sehr, sehr erfolgreich auf TikTok. Und jetzt hat die Linke in den letzten Wochen erst so eine richtig krasse TikTok-Offensive gestartet, wo sie ihre Spitzenkandidatin, Heidi Reicheneck und auch noch andere linke PolitikerInnen so rausgeschickt haben und die so richtig rotzig, frech, jung, clever so einen Gegenentwurf von einer anderen Gesellschaftsordnung letztlich sozusagen vorstellen. Und das hat richtig, richtig viele junge Leute abgeholt. Und man kann sehen, die jungen Leute haben ja bei den unter allen Wahlberechtigten nur einen ganz, ganz kleinen Anteil. Also jeder zweite wahlberechtigte Mensch in Deutschland ist über 50. Aber es ist trotzdem so, dass man sehen kann, ne, die Linke stand relativ lange in den Umfragen so bei 4% und jetzt steht sie neuerdings so bei 6-7%. Und das ist schon interessant zu sehen, wie da gerade bei den jungen Leuten so ein Zuwachs kommt und wie ich dann zum Beispiel bei uns zu Hause mitbekommen habe, wie meine Teenager auf einmal kamen und an den Tisch kamen und sagten, hey, es gibt da voll die coole Partei übrigens, die Linke. Warum bist du eigentlich nicht bei denen?
Was machst du bei den Grünen, Mama?
So, ja, ja, genau. Die wollen alles, was deine Partei will, nur besser und konsequenter, so, weißt du? Und das war total interessant, einfach zu sehen, ne? Wie da auch letztlich eine Person auch, ich finde die Heidi cool, ja? Dann so polarisieren, aber auch auf eine positive Weise motivieren kann. Und das finde ich ja großartig, dass es da jetzt so ein Gegengewicht auch gibt zu diesen rechten Stimmen. Und zum Beispiel meine Partei, die Grünen, die sind auf TikTok schon da, aber total irrelevant. Also die haben diese Social-Media-Sprache dort überhaupt nicht geknackt. Die erreichen die jungen Leute überhaupt nicht. Und dass dann jemand wie zum Beispiel Habeck, ne, wir haben einen ganzen Podcast aufgenommen über meine Begegnung mit ihm, dass der das auch leicht hat, das Herz von, ich sag mal, gut situierten Frauen und Männern, die vielleicht selber auch eher, ich sag mal so, kopflastige Berufe haben, ne, zu erreichen, in der Art und Weise, wie er spricht, wie sein Duktus so ein bisschen ist. So,
und der Gestus und so. Ja,
ne,
ja.
Das ist überhaupt kein Wunder. Und ich bin überzeugt, dass diese Zuschreibung von den Grünen als so eine Elitenpartei überhaupt nicht stimmt. Also wenn man sich das Wahlprogramm anguckt, ist da ganz viel drin zum Thema Umverteilung, soziale Gerechtigkeit, auch Menschen mit geringerem Einkommen, ne, bestärken. Aber dass sozusagen die Leute, die man oft so sieht und die Partei nach außen hin repräsentieren, so ein bisschen diese Studienrats-Vibes so haben, auf eine durchaus sympathische Weise, finde ich, aber eben auch auf eine Weise, wo ich vielleicht mich nicht so abgeholt fühle, wenn ich selber sage, das ist mir sehr, sehr fern, diese Welt. Das kann ich total verstehen. Ich habe vor kurzem ein Interview mit Ricarda Lang gelesen, die ja von der Grünen Spitze zurückgetreten ist. Die sagte, das ist das, woran sie sich in ihrer eigenen Partei am meisten aufreibt, dass sie die Tochter einer alleinerziehenden Mutter war, die im Frauenhaus gearbeitet hat und wo es immer total knapp war finanziell, oft das Gefühl hatte, in ihrer eigenen Partei quasi nicht so ganz reinzupassen zwischen den ganzen Akademikersöhnen und Töchtern mit ihrem Habitus sozusagen, den sie einfach nicht hatte.
Ja, klar. Ein weites Feld.
Ist Heidi schon an euren Küchentisch vorgedrungen?
Nee, ich glaube nur den Küchentisch der Erwachsenen.
Ja.
Also meine Frau und ich reden viel über Politik, interessiert uns oder man kommt ja auch gar nicht dran vorbei, international wie quasi nationale Politik. Mit den Kindern, also unser jüngeres Kind steht mit mir immer vor Wahlplakaten oder fragt, sind die eine gute oder sind die eine schlechte Partei, so Papa? Und dann hau ich halt dann irgendwie einen raus, wenn wir vom FDP-Plakat stehen oder so. Und mit unserem älteren Kind, da versuche ich ein bisschen ähnlich so vom Thema her, wie wir es vorhin hatten mit Kindern auf Demonstrationen. Ich versuche nicht so offensiv politische Inhalte oder zumindest politische Meinungen, die ich habe, so auszubreiten, weil man ja eh mit seiner elterlichen Autorität ja schon ganz schön viel Raum einnimmt. Und wenn man jetzt da dann auch noch ständig sozusagen so die politische Weisheit verbreiten würde, dann glaube ich, kann das auch so ein bisschen so ein Backslash ausüben. Mhm. Aber wir sind jetzt nicht sozusagen so ein ausgeprägt politisch diskutierender Haushalt aktuell, ändert sich ja alle 3 Monate, worüber man so redet mit
seinen Kindern. Ja, na klar. Ja, und es gibt ja schon auch, es gibt ja in der Pädagogik, also in der, ne, auch Schulpädagogik, das Überwältigungsverbot, dass man quasi nicht Schülerinnen und Schülern durch irgendwie super krasse Tatsachen, die man uneingeordnet ihnen um die Ohren haut, zu einer bestimmten politischen Haltung quasi per Zwang verhelfen darf, ne, sondern dass es wichtig ist, sozusagen Jugendliche nicht zu überwältigen, sondern ihnen unterschiedliche Fakten eher nüchtern an die Hand zu geben, damit sie selber auswählen können, was für sie passt. Und das finde ich einen ganz guten Grundsatz auch in der politischen Bildung, wenn du so willst, zu Hause, ne? Dass man eben nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken verfällt. Und das ist aber manchmal gar nicht so leicht. Also ich habe von mir selbst als Kind die Erinnerung, dass ich sozusagen politische Gespräche auch so zwischen den Erwachsenen manchmal so, ne, mit einem Ohr mitgehört habe. So, man sitzt auf dem Boden und spielt irgendwie was und man hört die Erwachsenen politisieren so. Und ich habe daraus irgendwie mitgenommen, welche Parteien okay sind und welche nicht, aber nicht warum. Also ich habe das, glaube ich, auch nicht so gut wahrnehmen und filtern können dann teilweise. Da wurden sicherlich auch Argumente ausgetauscht, aber wenn du mich mit 7 gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich bin für die SPD und gegen die CDU, weil die CDU ist blöd. So, aber ich hätte dir nicht sagen können, warum. Ja. Und das ist erst viel später dann gekommen, dieses Reflektieren über verschiedene Programme und was sie bedeuten und so weiter. Und ich erinnere mich dran, bei der Bundestagswahl vor, ich meine, 7 Jahren war das dann, also bei der vorletzten, bin ich mit einem unserer Kinder, die jetzt heute im Teenie-Alter sind, ja, aber die waren ja damals noch jünger, eben auch ins Gespräch gegangen über Politik, also beziehungsweise es kam von meinem Kind und da wollte eben mein Kind wissen, wofür steht denn welche Partei? Und ich habe gemerkt, dass ich so den Impuls gespürt habe, relativ holzschnittartig zu antworten, im Sinne von, das sind die Guten, das sind die Blöden, merkt ihr das schon mal? Und habe dann gedacht, nee, ich versuche jetzt mal wertfrei diesem Kind, so gut ich das kann, zu erzählen, ganz, ganz kurz runtergebrochen, was ist sozusagen die Wertebasis dieser Parteien? Ja, und habe dann gesagt, also, das ist eine Partei, der ist es vor allem total wichtig, dass Menschen, die arbeiten, sozusagen gut geschützt sind an ihrem Arbeitsplatz und dass die nicht so leicht entlassen werden können und dass man diese Arbeitsplätze für sie erhält und dass sie bezahlbare Wohnungen haben und so. Und dann gibt es eine andere Partei und der liegt die Umwelt so besonders am Herzen und die machen sich ganz stark für Klimaschutz, aber die wollen schon auch soziale Gerechtigkeit so. Und dann gibt es eine Partei, die will eher so, dass alles einfach bleibt, wie es ist und dass man nicht so viel Veränderung auf einmal den Menschen zumutet und dass man eher so das bewahrt, was man sich aufgebaut hat. Und dann gibt es so eine Partei, die sagt, der Staat soll sich gar nicht so sehr einmischen in das, was die Menschen machen, sondern die sollen das selber entscheiden. Dann müssen sie auch nicht so viel von ihrem Geld abgeben dem Staat, sondern eher selber entscheiden, was sie von dem Geld machen. Vielleicht machen sie ja auch von selbst gute Dinge damit, man weiß es nicht so, ja. Hab dann, also bei der AfD habe ich dann gesagt, und dann gibt es halt noch eine Partei, die will dann halt Leute rausschmeißen aus unserem Land, die halt nicht hier geboren sind und oder die eine andere Hautfarbe haben und die wollen nicht, dass Männer Männer heiraten können und Frauen Frauen heiraten können und so. Und dann sagte mein Kind sofort, ja, die sind ja doof. Also das ging ganz schnell. Und dann, das Spannendere war aber, dass dann mein Kind angesichts dieser anderen Beschreibung so sagte, das klingt ja, als würden die alle eigentlich was Gutes wollen, aber auf unterschiedliche Weisen dahin kommen wollen. So. Und das fand ich tatsächlich in dem Moment erstmal eine ganz coole Erkenntnis, so mit 7, 8 oder sowas damals, eben nicht zu denken, okay, das sind halt die Arschlöcher, ne, und das sind halt die Guten, sondern erstmal diesen Kerngedanken zu sagen, jede Partei hat ja ursprünglich mal einen gewissen Wertekanon verinnerlicht, aus dem wirklichen Glauben heraus zu sagen, das ist gut fürs Land, das ist gut für die Menschen. So, das fand ich eigentlich ganz gut. Und gleichzeitig hat mich das trotzdem auch Kraft gekostet, das so hochzuhalten, weil natürlich dann der Impuls zu sagen, aber das ist dann alles ganz anders gekommen und die haben da den und den Quatsch gemacht, so, der war schon sehr stark, aber ich habe dann damals für mich entschieden, das nicht weiter auszuführen, sondern erst mal mein Kind in dem Glauben zu lassen, dass eine Wahl letztlich ein Ringen um gute Ideen ist, wo alle Parteien sozusagen ihr Konzept mit sich bringen, was sie denken, was für die Menschen in diesem Land das Beste ist, und diese Konzepte sind unterschiedlich. Aber fast alle Parteien wollen eigentlich auf ihre Weise was Gutes für die Menschen. Weißt du? Sie haben eine unterschiedliche Vorstellung davon, wie das Gute aussieht.
Gefällt mir gut, weil es ja einerseits im besten Sinne kindgerecht ist und zum anderen halt auch wegkommt von diesem Konzept, was wir jetzt immer so reiten, von der politischen Gegnerschaft. Weil unterm Strich sind es erstmal ganz viele Ehrenamtliche, die sich engagieren für ihr Bild von einer zu verändernden Gesellschaft, ja. Wenn wir die Ränder jetzt mal rauslassen. Ja.
Du, ich habe mich da vor kurzem schon auch ein bisschen ertappt gefühlt. Ich habe einen Podcast gehört mit Sascha Lobo, der gesagt hat, dass wir in unserer politischen Kultur einfach sehr oft daran leiden in gewisser Weise, also gerade auch wir Deutschen, dass wir oft das Gefühl haben, wir haben eine bestimmte Haltung und eine bestimmte Meinung und wir gehen davon aus, wenn eine Person intelligent ist und alle Fakten zur Verfügung hat, dann kann diese Person auch nur zur selben Meinung kommen wie wir. Also wir haben quasi das Gefühl, es gibt so eine objektiv richtige Haltung zu einem bestimmten Thema, und wer die nicht hat, ist entweder dumm oder ignorant und beschäftigt sich nicht mit den Fakten so. Und er sagt eben, wie gefährlich das ist für eine politische Kultur, wenn man sozusagen glaubt, es gibt quasi so diese eine richtige Haltung. Und er sagte dann gleichzeitig auch einschränken, es gibt natürlich auch Themen, da glaube ich auch, dass es da nicht sozusagen verschiedene alternative Wahrheiten geben kann. Ja, also sowas wie, gibt es die Klimakrise, ja oder nein? Das muss man halt nicht diskutieren, das ist ein Fakt, dass es die gibt. Aber trotzdem habe ich mich da ertappt gefühlt, weil ich schon manchmal bei mir selbst auch beobachte, dass ich eine Person bin, die sich viel informiert, die viel über Themen nachdenkt, die da viel reflektiert und dann irgendwann zu einer Schlussfolgerung kommt, und diese Schlussfolgerung mündet dann eben auch in bestimmten politischen Positionen. Und dann merke ich schon, dass ich dann manchmal auch wirklich Schwierigkeiten habe zu akzeptieren, dass Menschen mit der gleichen Faktenlage, die darüber nachdenken, wie ich das ja auch tue, dann zu einem völlig anderen Schluss kommen. Also ich merke so, dass ich, wenn ich jetzt auf diese Bundestagswahl blicke, bei mir selber schon auch so eine gewisse Zuspitzung beobachte, dass, wenn ich mir alle Fakten angucke und alle Wahlprogramme und alle Kandidatinnen und Kandidaten, ich so merke, es ist für mich völlig verständlich, dass Menschen die Linke wählen. Es ist für mich völlig verständlich, dass Menschen die Grünen wählen. Es ist für mich auch verständlich, wenn Menschen die SPD wählen. Und dann hört es eigentlich auf. Also ich merke so, für alle anderen Wahlentscheidungen, inklusive Kleinstparteien ungültig machen oder eben konservativ wählen, FDP wählen, ich habe kein, ich weiß nicht, wie man zu diesem Schluss kommen kann, dass das eine gute Idee sein könnte. Und das ist schon auch was, was man sicherlich auch kritisch hinterfragen kann, zu sagen, ist das gut, davon auszugehen, dass doch eigentlich alle Menschen, die nachdenken und mit wachen Augen durch die Welt gehen und einigermaßen stabile Wertebasis haben, so wählen müssten. Aber ich kann mir da gerade nicht so richtig helfen.
Ja, ich glaube schon, dass es dafür eigentlich ganz gute Erklärungen gibt. Ne? Ist ja, also die kennst du ja wahrscheinlich selber. Das liegt dann halt an seinem persönlichen Umfeld, Prägung, Werte, Aufwachsen, Psychologie und viel auch dem sogenannten guten Bauchgefühl, Irrationalität und so weiter. Also da,
ich habe halt das Gefühl, die Werte, für die ich mit meiner Arbeit auch einstehe, weißt du, auch in meinen Büchern, diese Werte von Gleichwürdigkeit und Respekt und Dialogfähigkeit und ja, auch so einer klaren Haltung gegen Gewalt, gegen Abwertung von Menschen, gegen Absprechen von Menschenwürde, die lassen für mich, also diese Werte lassen für mich dann auch politisch sozusagen keine anderen Schlussfolgerungen mehr zu. Ich habe das Gefühl, dass sozusagen alles, was mich prägt in meinem privaten Leben, wie ich mit Menschen umgehen will, wie ich will, dass eine Form von Gerechtigkeit sozusagen hergestellt wird, auch bei uns im Kleinen, ne? Also auch wie wir in der Familie umverteilen im Zweifelsfall und sagen, es ist jetzt auch nicht so bei uns zu Hause, dass wir Eltern sagen, wir haben das Geld verdient und damit ist nur wichtig, dass wir bekommen, was wir wollen, und die Kinder verdienen ja noch kein Geld, also haben sie auch kein Recht auf irgendwas, und dann verteilen wir ja auch um sozusagen und sagen, es soll allen gut gehen und diejenigen, die noch nichts erwirtschaften können, sind nicht weniger wichtig in ihren Bedürfnissen. Ja, dann ist das einfach auch eine logische Schlussfolgerung, dass man dann auch natürlich zu Parteien tendiert, deren Menschenbild nicht von diesem Misstrauen und von dieser Angst vor Bürgergeldbetrügern, weißt du, so als dem zentralen Wahlkampfthema so geprägt ist. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist es natürlich so, dass ich Politik auch, je mehr ich mich damit beschäftige, für wahnsinnig komplex erachte, in dem Sinne, dass ich zum Beispiel merke, es wurde ja jetzt wahnsinnig viel über Migration diskutiert und über Abschiebungen, und dann gab es dieses Duell zwischen Merz und Scholz, wo sie sich gegenseitig überboten haben, wer der toughere Abschieber ist, und ich fand es furchtbar. Ich habe es gar nicht gesehen, ich habe es nur gelesen in der Rückschau, weil ich dachte, ich reg mich nur auf. Und dann war es aber so, dass ich ja mich auch, als ich mit Robert Habeck mich getroffen habe, mich über dieses Thema kurz unterhalten habe und er dann eben sagte, in der Realpolitik muss man sich dann eben trotzdem auch fragen, ist so eine Forderung wie keine Abschiebungen mehr, ne, auch realistisch? Also wollen wir als Land, das kann man ja politisch entscheiden, aber wollen wir als Land wirklich in einem Land leben, wo wir sagen, wir machen die Grenzen komplett auf, alle Menschen, die wollen, können kommen, schaffen wir das als Land? Wollen wir das als Land? Welche Konsequenzen hätte das? Oder wollen wir Migration in irgendeiner Weise schon regeln, aber halt menschenfreundlich? Und wenn ja, wie sieht das dann aus? Ne? Weil sozusagen individuelle Härtefälle lassen sich selbst mit dem menschenfreundlichsten Gesetz fast nicht vermeiden. Und wenn ich ein Gesetz habe, wo ich sage, manche Menschen dürfen bleiben, manche Menschen dürfen nicht bleiben, dann ist dieses Gesetz nur dann sinnvoll, wenn ich dann auch Menschen, die nicht bleiben dürfen, irgendwie auch wieder zum Gehen bewege. Und wie macht man das denn dann, wenn man nicht abschieben will? Also ich habe da keine Antworten drauf. Ich habe nur gemerkt, es ist natürlich auch leicht für mich, in meiner Küche zu sitzen und zu sagen, ich finde Abschiebungen doof, so, ne, ist leichter, aber, als sozusagen in der politischen Verantwortung zu sein, dann zu sagen, wie exakt regelt man sowas denn menschenfreundlich und integrationsfreundlich und fair?
Also mein Problem ist, dass wir jetzt bei einem zentralen Thema des Bundestagswahlkampfs gelandet, der für mich nach wie vor einfach ein Arschloch-Narrativ grundsätzlich ist, also sozusagen. Ich glaube halt einfach, dass wir, verstehe mich nicht falsch, wir können jetzt gerne sozusagen die unterschiedlichen Konzepte davon diskutieren. Für mich geht es einfach darum, dass wir als Gesellschaft da in dieser Geißel sind, jetzt plötzlich genau dieses Thema wie wild diskutieren wollen, denken zu müssen. Aber wir gehen so schlecht als Gesellschaft in meiner persönlichen Meinung mit Menschen um, die hierher gekommen sind auf die eine oder andere Weise und haben als Gesellschaft wirklich meiner Meinung nach drängendere und größere Probleme, aber alles wird irgendwie mit dieser Frage so verknüpft. Also deswegen verstehe mich nicht bitte nicht falsch, wenn ich jetzt gerade einfach nur denke, ich will nicht immer dieses eine Narrativ diskutieren müssen. Ich will nicht immer die ganze Zeit mir diese Vergleiche von wer kann jetzt wie viel Law and Order oder so machen sagen, sondern das ist, es kränkt mich intellektuell und emotional immer mit diesem Thema beworfen zu werden. Ich finde, dass darüber muss man nachdenken und klug regeln. Es gibt kluge Leute, aber bis jetzt sind die Ansätze in diesem Land überwiegend, irgendwo Container neben der Bundesstraße aufzubauen und da Leute einzupferchen. Und solange wir da sind, denke ich mir so, okay, und jetzt reden wir nochmal über all diese ganzen anderen Themen in diesem Land und machen diese Gesellschaft gerechter und vielleicht gehen wir dann auch mit anderen Menschen. Also das weiß ich auch, dass du das auch so siehst, aber verstehst du, das ist so für mich so, wo ich denke so, nee, also, aber jetzt ufern wir leider so ein bisschen aus, ja. Sorry, das war jetzt so ein kleiner Rant, der sollte nicht gegen dich gehen. Ja.
Nein, und du hast völlig recht. Das ist, glaube ich, die große verpasste Chance dieses Wahlkampfs, dass sozusagen sich alles auf diese Migrationsdebatte hin zugespitzt hat. in den Köpfen der Menschen, ja. In der medialen Berichterstattung, in diesen Fernsehduellen und dass dann eben ganz viele auch sehr wichtige und prägnante und für unsere Lebenswirklichkeit so viel signifikantere Themen, ne? Auch ganz basal, wie investieren wir in unsere Infrastruktur, dass die Schulen saniert werden, dass die Kitas gut dastehen, dass die Spielplätze schön sind, dass die Bahn wieder fährt, so, ne? Und also auch pünktlich fährt und dass man wieder gerne mit der Bahn reisen will und so. Das sind alles so Dinge, die sind da total hinten runtergefallen und auch diese Frage nach sozialer Gerechtigkeit, wie können wir mehr Chancengleichheit herstellen, wie kann das angehen, dass in so einem reichen Land wie Deutschland jedes fünfte Kind in Armut aufwächst, immer noch, dass so viele Alleinerziehende armutsbetroffen sind, dass der schulische Weg von Kindern am allerstärksten sozusagen vorgebahnt ist, nicht von ihren Leistungen oder ihrem Potenzial, sondern eben von ihrem Elternhaus. Ne? Da gibt es so unendlich viele Dinge, die wichtiger wären für uns alle zu diskutieren und wo auch unterschiedliche Parteien wirklich signifikant unterschiedliche Antworten haben. Ne? Und wenn ich sage, ich finde es wichtig, ich für mich, sich bei dieser Bundestagswahl speziell eher Richtung SPD, Grüne, Linke zu orientieren, dann liegt das ja genau daran. Dann liegt das nicht an den Antworten, die diese Parteien auf das Thema Migration finden. Da finden die auch, finde ich, bessere Antworten als andere Parteien. Aber was sie vor allem finden, sind Antworten auf so drängende Themen wie Klimaschutz, ja, Mindestlohn, Rente, Kinder und Jugendliche, ne, Bildung, Investitionen in die Zukunft unseres Landes letztlich. Und man kann sich das ja angucken. Es gab ja ganz, ganz viele Artikel in der letzten Zeit, wo sozusagen ausgerechnet wurde, für wen welches Wahlprogramm welche finanziellen Konsequenzen hätte. Ne, wo man einfach sehen kann, sozusagen bei dem CDU-Wahlprogramm und dem FDP-Wahlprogramm, da profitieren die, die ohnehin schon viel haben und die Armen werden ärmer und die Reichen werden reicher. So. Und es kommt dann schnell zu so einer unterkomplexen Debatte und auch da gibt es ja Forschung dazu, dass sehr viele Menschen sich intuitiv eher mit Reichen identifizieren als mit ärmeren Menschen und dann auch ganz schnell sich für reich halten, so weil sie das Gefühl haben, ich habe eigentlich ein ganz gutes Gehalt und dass ihnen oft gar nicht klar ist, dass wenn dann die Linke davon spricht, dass sie eine Millionärssteuer einführen wollen und so, dass damit selbst gut verdienende Leute im Normalfall nicht gemeint sind, sondern dass es da wirklich um überreiche Menschen geht. So, also Gregor Gysi hat neulich in einem Interview mal so gesagt, ja, sie können meinetwegen auch drei Häuschen haben, damit sind sie für mich noch nicht überreich. Aber wenn sie dann das Bruttoinlandsprodukt eines durchschnittlichen Staates sozusagen als Privatvermögen haben, dann müssen wir mal gucken sozusagen, ob sie da möglicherweise besteuert werden müssen. Und Es ist eine Schande, dass in diesem Wahlkampf gerade auch dieser Klimaschutz, dieses Klimathema so komplett hinten runtergefallen ist. Wir merken die Auswirkungen, wir merken die Naturkatastrophen und wir reden dann einfach nicht drüber, als würde es davon dann weggehen. Und das ist frustrierend und ich selbst habe auch gemerkt, also wirklich jetzt auch nochmal aus der Perspektive als Wahlkämpfende gesprochen, wie wir auch immer wieder versucht haben, wir, ich sag mal, an der Basis, ja, der Grünen Partei andere Themen zu setzen. Wir haben hier bei uns in der Stadt, wo ich wohne, so ein Forum gemacht zum Thema Verkehrswende. Das war auch gut besucht und da waren ganz viele Menschen da und haben darüber diskutiert, wo bei uns hier in der Region die Radwege besser ausgebaut werden müssten. Und das war so erfrischend im Vergleich zu diesem immer gleichen Schlagabtausch im Fernsehen über Abweisungen von schutzsuchenden Menschen an der Grenze. Und gleichzeitig ist es nicht durchgedrungen sozusagen in den großen Wahlkampf. Also solche Themen wie Verkehrswende, habe ich das Gefühl, die ja wirklich sehr viele Menschen sehr unmittelbar betreffen, die auch gar kein ideologisches Thema sind, sondern ein sehr lebenspraktisches Thema. Die sind nicht durchgedrungen zu den Menschen. Und dann ist natürlich immer die große Frage, ne? Also die Medien sagen dann, wir nehmen die Ängste der Bevölkerung auf und schreiben über das, was die Leute interessiert oder senden das, was die Leute interessiert. Und gleichzeitig werden die Leute natürlich auch darauf trainiert, dann bestimmte Themen als die relevantesten in einem Wahlkampf zu empfinden.
Zu empfinden, genau.
Oh, wir könnten noch so viel mehr reden. Das ist echt ein Thema, das mich ziemlich umtreibt. Und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie wir mit dem wahrscheinlichsten, mit Abstand wahrscheinlichsten Wahlausgang, ne, allen Bemühungen zum Trotz und einer wahrscheinlich auf uns zukommenden Merz-Kanzlerschaft dann umgehen werden und wie wir da mit unseren Kindern drüber reden werden. Und all die Ängste, die im Moment Menschen in Deutschland aushalten müssen, die Migrationsgeschichte haben, queere Menschen, Menschen, die wirklich ernsthaft Sorge haben, auch nicht ganz unberechtigte Sorge haben dafür, dass ihr Leben echt schlechter wird in den nächsten 4 bis wer weiß wie vielen Jahren, dass ihnen Rechte genommen werden, dass ihnen Sicherheit genommen wird, dass auch die politische Stimmung in Deutschland sich gegen sie wendet. Und das finde ich so schrecklich, dass da eben wirklich nach einer Zeit, wo wir auch hier in Deutschland sehr viel Fortschritte gemacht haben, progressiver geworden sind, mehr Gesetze bekommen haben für Gleichstellung, ne, Gleichberechtigung, wir wirklich da in manchen Punkten gerade so eine Rolle rückwärts fürchten müssen.
Gerne.
Das ist erschreckend für mich. Das sind dann manchmal auch so kleine Bemerkungen, die, glaube ich, bei vielen Menschen vorbeigehen und die aber für betroffene Menschen ganz furchtbar sind. Ne? Also dass Merz in so einem Fernsehduell einfach mal so nebenbei kurz so raushaut, also für mich gibt es nur Frauen und Männer und nichts dazwischen. So. Damit hören wir jetzt gleich mal auf. So. Das ist für viele Menschen so eine Randbemerkung, die ne, nicht weiter nachhalt. Und für nicht-binäre Menschen, Transpersonen, Menschen in der queeren Community, ist das eine Kampfansage? Ist das eine konkrete Bedrohung? Ist das ein Infragestellen von queeren Identitäten? Und das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem.
Ja. Und wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich wieder an die Person, von der wir uns, die wir uns vorhin vorgestellt haben, wo du sagtest, ne, steht am Bus und es kommt kein Bus, der zu ihr passt. Und dann denke ich so, ich würde mir einfach wünschen, dass möglichst wenig Menschen auschecken. Ich glaube, wir haben uns jetzt teilweise auch wahrscheinlich verrannt oder zerfranst, aber irgendwie wurde doch klar, dass dir, dass mir diese Themen einfach wichtig sind und dass sie unter die Haut gehen und dass es hilft, sich damit zu beschäftigen, zu diskutieren oder sich auseinanderzusetzen, wo auch immer und wie auch immer das überhaupt möglich ist. Oder zumindest einfach auch zum Wählen zu gehen und zu sagen, ja, das ist die Staatsform, in der ich lebe, die Gesellschaft, in der ich bin und ich hänge die jetzt einfach nicht aus was auch immer für Gründen an den Nagel mal so eben aus Versehen. Ne? Okay, liebe Nora, was uns zu den UnterstützerInnen der aktuellen Folge bringen würde, und das ist die Mama Kompass Schlafberatung.
Genau, die Mama Kompass Schlafberatungsausbildung ist eben eine Ausbildung für angehende SchlafberaterInnen, die Familien unterstützen wollen, wenn deren Kinder vielleicht Schwierigkeiten haben beim Ein- oder Durchschlafen und die auf sanfte und bindungsorientierte Art und Weise da einen Weg finden wollen, wie die Nächte besser werden. Ich selbst bin Teil des Ausbildungsteams dort, also bin mit Referentin und kann deswegen sozusagen dafür bürgen, dass da wirklich gute wissenschaftliche, evidenzbasierte und zugewandte Inhalte vermittelt werden. Und wir haben einen Gutscheincode bekommen für euch. Aller Anfang 100, ne? Also alles groß geschrieben und dann die Zahl 100, aller Anfang 100 ist euer Code, mit dem ihr 100€ Rabatt bekommt auf die jetzt im Frühjahr beginnende nächste Ausbildung zur Schlafberaterin. Und dort könnt ihr eben per Zoom teilnehmen. Das heißt, ihr müsst nicht an einen bestimmten Ort reisen, sondern die Ausbildung findet komplett online statt. Und bereitet euch so vor, dass ihr direkt nach der Ausbildung dann auch in euer Beratungsbusiness starten könnt.
Genau, also das Ganze findet an 7 Abenden statt. Wechselnde ExpertInnen unterrichten und geben ihr Wissen weiter. Und das Ganze wird dann nochmal in der Supervision abgerundet und bildet eben zur SchlafberaterIn aus. Die aktuelle Ausbildung startet im Frühjahr und zwar Ende April. Und alles Weitere findet ihr auf mamakompass-schlafberatung.de und wie immer packen wir die ganzen Infos und die Schreibweise des Bonuscodes in die Shownotes der aktuellen Folge.
Super.
Vielen Dank. Dann gucken wir doch mal in unsere Postfächer, muss man ja eigentlich sagen. Da wollte ich dir erzählen, Nora, wir haben eine sehr schöne E-Mail bekommen zu der Podcast-Folge mit den sogenannten schwierigen Kindern und wie man mit ihnen umgeht. Und zwar schrieb uns dann eine Lehrerin, dass da auch eine Formulierung drin war bei uns, die sie zunächst auch verletzt hat, weil sie sagte, ich bin jemand, der den Kindern sehr zugewandt arbeitet und überlegt, reagieren und handeln will. Aber in meinem Alltag ist es einfach so, ich habe sehr viele sogenannte schwierige Kinder. Ich habe eine große Klasse. Dann gibt es noch das Thema mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen. Und dass dieses System, in dem man da eben arbeitet, in dem Fall als Lehrerin oder als Erzieherin, dass es einfach schwierig ist und dass es irgendwie von allen getragen werden muss, die halt einfach nicht so wirklich so eine Lobby haben. Das war irgendwie sehr, sehr schön und sehr bereichernd, diesen Austausch zu haben. Ja.
Ja, es ist ja auch total schön, dass ihr damit dann nochmal so ein bisschen hin und her geschrieben habt, ne, und das dann wirklich gut ja auch klären konntet sozusagen, was unser Anlass war, das in dem Podcast so zu benennen, und aber dass wir natürlich da auch ganz viel lernen können von Menschen, die da in der Praxis das tatsächlich leben müssen, und wir haben da, glaube ich, beide einen unglaublich großen Respekt davor, das dann wirklich auch, ne, im Alltag mit so einer Kindergruppe umzusetzen. Ja, schön. Genau. Wir haben auch einige Rückmeldungen bekommen zu unserer Musikfolge. Auch darüber habe ich mich sehr gefreut.
Super.
Eine Mutter schrieb, liebe die Folge sehr, hadere aber auch an ähnlichen Punkten. Schließlich konnte ich als Teenie nur deshalb in drei Bands spielen, weil ich mich durch die Grundlagen gequält habe. Ne? Das ist genau dieser springende Punkt. Eine gewisse Freude am Musikmachen entfaltet sich eben oft auch erst, wenn man ein paar Basics sich aneignen konnte, die dann auch nicht immer nur Spaß gemacht haben beim Lernen. Ne?
Ja, ja, das ist genau das, was ich ja eben auch erlebt habe oder auch versucht habe zu beschreiben. Dieses, ja, ich habe wirklich ganz tolle Sachen mit Musik machen erlebt, und ich hätte in diesen Bands nicht spielen können. Ja? Also, I feel you. Ja.
Und dann hat uns Anna noch geschrieben, großartiger Podcast, versüßt mir jede Woche den Montag. Einen Kindermusiktipp möchte ich noch geben. Könnte vielleicht auch noch was für euer Kindergartenkind sein. Pele Mele, tolle Band. Rockmusik für Kinder. Der Groß war bis vor kurzem ein Riesenfan. Die Kleinen headbangen jetzt aber zu allem. Letzten Sommer auch beim Live-Jazz. Also das kenne ich tatsächlich noch nicht. Werde ich auf jeden Fall reinhören und mal auch gucken, wie unsere Kinder dazu so stehen. Und das ist total schön, eure Rückmeldungen zu dieser Musikfolge gerade auch zu lesen, die Liedtipps, die Musikerinnerungen, die ihr so habt. Ja, keep them coming. Also wir freuen uns da riesig über eure Post.
Schauen wir mal, vielleicht können wir irgendwann doch noch so eine kleine Playlist bauen. Sehr schön. Okay. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, da haben wir heute viel gewuppt. Deswegen, das war's erstmal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.